sind eben auch die Visas migrationsfeindliche Gesetze. Und auf die diskriminierende Visa-Verfahren gehen sie ein im Interview. Und auch über einen neuen Film, der im Zuge der Kampagne gedreht wurde, der heißt «Die Macht des Visums». Hören wir doch gerade rein.
Ich sitze hier mit Miriam von der Kampagne oder dem Bündnis Zusammenschluss Vis-à-vis, die sich gegen das repressive Visa-Regime einsetzen. Und heute Abend ist die Premiere des Filmes «Die Macht des Visums». Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über eure Arbeit und auch über den Film sprechen.
Ja, ich bin Miriam und bin jetzt bei der Kampagne Vis-à-vis schon fast von Beginn mit dabei. Und sind einfach einige Leute, die sich dafür einsetzen, dieses repressive Visa-Regime publik zu machen, damit das einfach auch viele wissen gar nicht, was das bedeutet oder wie das ist für andere Menschen, in andere Länder zu reisen, dass das gar nicht so einfach ist. Deswegen haben wir die Kampagne Vis-à-vis gegründet und setzen uns dafür ein, einfach, dass es eigentlich faireres und transparenteres Visasystem gibt und versuchen, darauf hinzuweisen.
Kannst du da vielleicht spezifizieren, was so konkrete Hürden sind für Menschen in einem Visa-Verfahren oder was das Visa-Verfahren für konkrete Hindernisse stellt für Menschen?
Ich glaube, für uns hier in Europa, wir sind es gewohnt, dass wir auf jeden Fall im Schengen-Raum ja überall einfach hinreisen können, visafrei. Wir können auch gerade mit dem deutschen Reisepass in ganz viele Länder visafrei reisen. Das ist für andere andersrum oft nicht möglich, gerade zum Beispiel für alle vom afrikanischen Kontinent. Die gesamten Länder dort haben nicht solche Abkommen mit Europa und müssen alle einen Visumsantrag stellen, um zum Beispiel nach Europa reisen zu können. Bei diesem Visumsantrag ist das aber nicht so, wenn ich jetzt in manche Länder reisen will, brauche ich auch manchmal ein Visum, kann es schnell online ausfüllen, habe dann 2 Tage später teilweise mein Online-Visum und reise dann ein. So ist es auch nicht. Die müssen erstmal die ganzen Dokumente runterladen, die ausfüllen, die dann normalerweise persönlich bei der Botschaft einreichen. Und dafür brauchen sie einen Termin. Und das ist meistens schon die erste Hürde überhaupt, diesen Termin zu bekommen. Es ist teilweise an vielen Botschaften sehr, sehr schwer, einen Termin zu bekommen, um dort seinen Visa-Antrag zu stellen, sich vorzustellen. Weil es viel zu wenige Termine gibt im Vergleich zur Anfrage. Das führt tatsächlich auch schon dazu, dass es Privatunternehmen gibt, an die Terminvergabe ausgelagert wird. Und wir schon mitbekommen, dass dann dadurch Geld tatsächlich eine Rolle spielen kann. Wenn man viel zahlen kann, kriegt man vielleicht eher einen Termin. Das verneinen die deutschen Botschaften natürlich, dass sie darauf achten, dass dem nicht so ist. Aber man kriegt diese Erzählungen doch immer wieder von Menschen mit. Und das sind schon so die ersten Hürden, überhaupt einen Termin zu bekommen. Hat man vielleicht einen Arbeitsvertrag, der in 3 Monaten anfängt, aber der erste Termin, den es bei der deutschen Botschaft gibt, der ist in 6 Monaten. Also das funktioniert dann oft deswegen nicht. Oder ist schwierig und man muss da sehr, sehr viel für tun, um dann trotzdem einen Termin zu bekommen. Noch dazu sind die Dokumente, die man ausfüllen muss, teilweise halt auch mit sprachlichen Hindernissen oder man muss Sachen nachlegen wie einen Arbeitsvertrag oder um zu beweisen, dass man auch eigentlich verwurzelt ist in seinem Land, um wieder zurückzukehren. Und das sind auch Dinge, die es halt in anderen Ländern vom System her anders geregelt sind, nicht immer so gibt wie hier in Deutschland. Und das macht das Ganze ganz schön schwierig. Und man muss dann tatsächlich hinreisen. Und in manchen Ländern gibt es keine deutsche Botschaft. Die müssen dann auch ins Nachbarland reisen. Und das heißt, da sind sehr viele Fahrtkosten, teilweise Übernachtungskosten, allein schon damit verbunden, dass man überhaupt den Visa-Antrag stellt, ohne zu wissen, ob man das Visum am Ende bekommt.
Und wenn man jetzt alle diese bürokratischen Hürden irgendwie geschafft hat zu überwinden, gibt es ja da auch nochmal repressive Mechanismen, die den Menschen nicht erlauben, sich frei zu bewegen. Was begegnet euch da für Beispiele so innerhalb der Kampagne? was gibt es für Gründe oder vermeintliche Gründe, weswegen die Leute dann eben keinen Visum.
Dann sind sie zum Beispiel, haben sie einen Termin bekommen an der Botschaft, können sich endlich vorstellen. Natürlich wird dann erstmal geprüft, sind die Dokumente korrekt, ist alles richtig eingereicht, das ist ja auch alles plausibel und okay, aber tatsächlich gibt es solche Regelungen im Visa-Regime. Im deutschen Gesetz steht dazu drin, dass wenn eine Person die Sicherheiten und Interessen der Deutschen Republik gefährdet, dass sie dann abgelehnt werden kann. Im EU-Visa-Kodex steht das ein bisschen anders drin. Da steht tatsächlich drin, dass man, wenn man nicht sieht, dass die Person nach Ablauf des Visums in ihr Land zurückkehrt, das ablehnen kann. Und das wird auch im Deutschen so ausgelegt, dass halt man sozusagen die sogenannte Rückkehrbereitschaft beweisen muss. Das heißt, man muss, bevor man überhaupt jetzt zum Beispiel nach Deutschland einreist, beweisen, dass man nach Ende des Visums zurückkehrt. Aber wie will man das jetzt machen? Weil das ist ja nichts, was man jetzt so beweisen kann. Einfach, man kann dann sagen, ich habe so und so viel Geld, ich habe die finanziellen Mittel, ich habe gar keinen Grund, jetzt nach Deutschland zu gehen, oder man friert irgendwo das Geld ein. Man kann sagen, ich habe Familie zu Hause, familiäre Verwurzelung, ich habe einen Job, also einen Arbeitsvertrag. Ich habe meine Eltern, die ich pflege oder sonstiges. Ich habe Kinder. Ich habe ein Haus gekauft, solche Sachen. Aber wir haben schon viel mitgekriegt, egal was man sozusagen bringt. Wir haben schon Personen gehabt, die haben gesagt, ja, mein Kind ist hier, und haben dann trotzdem das Visum abgelehnt bekommen, weil man gesagt hat, naja, und glauben trotzdem nicht daran, dass du zurückkommst. Andere haben gesagt, ja, jemand aus Pakistan, hatten wir mal den Beispiel erzählt bekommen, der hat gesagt, naja, meine Eltern pflege ich zu Hause. Ich kann natürlich wieder zurück, ich will nur Freunde besuchen in Deutschland, aber ich pflege ja meine Eltern. Und dann wurde ihm gesagt, naja, aber in Pakistan machen das ja die Frauen in der Familie und nicht die Männer, deswegen glauben wir nicht daran, dass du wieder zurückkehrst nach dem Ende des Visums. Das ist einfach so ein sehr großer Punkt, den wir ankreiden, dass da einfach keine Objektivität in dem Verfahren ist, sondern sehr subjektiv ist und man gefühlt einfach Glück oder Pech hat, welchen Sachbearbeiter man dort sitzen hat, vielleicht welche Stimmung er heute hat, dass man dann eine Zusage bekommt oder nicht. Und bei manchen reicht es aus, dass man ein Kind für die Zeit seines Aufenthaltes zurücklässt und man bekommt das Visum, bei anderen heißt es wieder, nee, das ist kein Grund. Und das macht es halt unglaublich schwierig für die Menschen.
Ich glaube, ich finde so ein Publikmachen von dem Visa-Verfahren sehr wichtig, weil es sich ja so am Anfang einbettet von, okay, was heißt es, dass unsere Grenzen irgendwie militarisiert werden? Was heißt die Externalisierung von den europäischen Grenzen? Ich glaube, dass so das Visa-Verfahren sich so sehr am Anfang einbettet, weil es ja der erste Schritt ist, den man machen muss, um quasi irgendwo hinzugehen oder sich ein neues Leben aufzubauen oder jemanden zu besuchen. Es kommt ja überhaupt nicht darauf an, weil die Leute sollen sich einfach so bewegen, wie sie wollen, und deswegen so dieses Visa-Verfahren ganz am Anfang und dann oftmals abgelehnt, sodass die Menschen dann auf gefährliche Fluchtrouten gehen müssen und so auch Migration als Ganzes einfach kriminalisiert ist. Deswegen irgendwie voll wichtig, dass da so ganz am Anfang halt auf diese Unterschiede hingewiesen wird und das so angeprangert wird. Ich wollte noch fragen, wie das konkret aussieht, eure Arbeit oder so die Arbeit des von Vis-a-vis. Ihr habt jetzt diesen Film herausgebracht, also auch Öffentlichkeitsarbeit, aber was gibt es sonst noch an Aufgaben oder Forderungen, die ihr stellt?
Also es ist ein bisschen unterschiedlich im Verlauf von unserer Geschichte. Am Anfang haben wir sehr stark damit angefangen, dass wir dachten, wir machen vielleicht tatsächlich eine Kampagne, die wir einreichen, und sind dann schnell aber dazu übergegangen, mehr Richtung Bildungsarbeit zu machen, weil wir festgestellt haben, naja, so eine Kampagne bringt ja nur was, wenn wir auch Unterstützer haben. Dafür müssen wir das Thema erstmal publik machen. Und haben damals dann schon einen kleinen 10-Minuten-Film gedreht, ganz am Anfang, der ein bisschen die Widersprüchlichkeit aufbringt, dass jemand aus Deutschland jetzt ganz einfach in ein Land in Westafrika zum Beispiel, Benin hatten wir immer als Beispiel, weil wir da persönliche Beziehungen haben, Und jemand aus Benin will nach Deutschland auch für Tourismus und hat so einen ganz schwierigen Weg. Das haben wir damals so 10 Minuten gedreht, auch schon mal. Dann haben wir mit anderen Vereinen zusammen ein ganzes Workshop-Konzept aufgebaut, wo wir jetzt auch schon in verschiedenen Stellen Deutschlands, verschiedenen Kontexten einfach Workshops gegeben haben, um den Menschen einfach die Thematik aufzuzeigen. Wir haben aber auch andere Sachen gemacht. Wir haben dann, wenn jetzt zum Beispiel Überarbeitungen am EU-Visa-Kodex gemacht wurden, unsere Meinung dazu gesagt und offene Briefe an PolitikerInnen geschrieben, um einfach zu sagen, also wir sehen zu den Überarbeitungen, sehen wir das so und so. Und genau, solche Dinge haben wir auch gemacht. Oder wenn jetzt immer Wahlen anstehen, haben wir auch voll oft, dann sind wir die Wahlprogramme durchgegangen und haben gesagt, okay, welche Partei steht zum Thema Migration wo da, was haben die für Aussagen, um das einfach auch publik zu machen. Der Verein ist jetzt tatsächlich in Berlin, weil 2 von unseren Leuten in Berlin sind. Wir sind nur so eine Kerngruppe von 10 Leuten, haben immer zu verschiedenen Projekten noch andere Leute aus Vereinen dazu geholt, weil wir einfach ein größeres Netzwerk am Anfang aufgebaut haben. Tatsächlich ist das so ein bisschen unser kleines Geheimnis, warum wir viele Sachen hingekriegt haben. Wir sind nicht viele Leute, aber wir haben immer mit vielen anderen Vereinen, die ähnliche Vorstellungen haben wie wir, politisch zusammengearbeitet. Und sind einfach komplett durch Deutschland verstreut. An sich haben wir uns vor 10 Jahren gegründet, den Verein, den gibt es noch. Ansonsten, was vielleicht noch spannend ist als Projekt, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich auch ein Reisepassquartett entwickelt, also wie so ein Quartettspiel, wo man dann mit Reisepässen gegeneinander spielt, um sozusagen auf etwas spielerische, skurrile Weise auch auf die Thematik aufmerksam zu machen, dass man dann auf einmal sieht, also mit manchen Reisepässen hätte man gar keine Chance, wenn wir nicht noch so ein paar Boni eingebaut hätten, damit das Spiel ein bisschen interessanter wird.
Du hast gerade von Vernetzung gesprochen. Mir scheint so die No Borders Bewegung in Deutschland oder Berlin ziemlich aktiv. Wie bettet ihr euch da ein?
Also ich muss ehrlich sagen, in den ersten Jahren haben wir viel Vernetzung gehabt mit anderen Vereinen und dadurch auch viel erreicht. Bisschen ist das in den letzten Jahren auch, also so Corona haben wir bei uns im Verein schon arg gemerkt, ist das ein bisschen eingeschlafen, weil wir auch alle tatsächlich einfach von unserer Lebenssituation sich viel geändert hat bei uns und dadurch nicht mehr ganz so viel Zeit haben und uns jetzt einfach sehr stark auf diesen Dokumentarfilm konzentriert haben und dadurch die Vernetzung ein bisschen weniger ist. Aber am Anfang haben wir das sehr stark gemacht und jetzt auch zur Publikmachung des Films das Netzwerk angefangen wieder zu nutzen. Aber im Moment ist der Austausch nicht so aktiv, aber das kommt jetzt vielleicht wieder, da wir jetzt einfach den Film durchhaben, vielleicht wieder mehr Kapazitäten frei haben, uns da wieder einzubetten. Das müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Aber am Anfang haben wir das sehr stark genutzt, dass wir da auch immer auf Treffen von den anderen Vereinen gegangen sind. Und damit sind wir am Anfang relativ schnell ein bisschen größer und bekannter geworden. Das war einfach, haben wir gemerkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, um sowas vielleicht aufzubauen und sich ein bisschen Bekanntheit zu machen. Dieses Reisepassquartett haben wir zum Beispiel nur dadurch entwickelt, dass dann ein anderer Verein da Leute mit die Idee hatten, das toll fanden und dann mit uns dazugekommen sind. Und genauso mit der Bildungsarbeit. Wir hatten die inhaltlichen Ahnung und andere hatten die methodische Ahnung und so haben wir das dann Kooperationen aufgebaut. Und ja.
Du hast angefangen, über den Film zu reden, über den Dokumentarfilm. Der heißt Die Macht des Visums und handelt sich so zum einen an einer persönlichen Geschichte ab, aber hat auch noch andere Beiträge von anderen Menschen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen über den Film sprechen. Vor allem auch, weil sich ja in diesen Visa-Verfahren oder so, wie die Grenzen gezeichnet sind in Ländern im globalen Süden, dass sich da so ganz viele koloniale Kontinuitäten aufmachen. Das fände ich spannend, ein bisschen zu hören über den Film und inwiefern man da eben so diese kolonialen Kontinuitäten auch nachlesen kann.
Also der Film spielt sich so ein bisschen an einer Hauptgeschichte ab. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir viele auch persönliche Verbindungen nach Benin in Westafrika haben. Es ist ein kleines Land dort tatsächlich ein befreundetes deutsch-beninisches Paar hat einen 7-jährigen Visaprozess hinter sich. Sie haben sich dort damals in Benin, als sie ein Auslandsjahr gemacht hat, kennengelernt, sind zusammengekommen. Sie ist wieder nach Deutschland und die Idee war jetzt natürlich, dass er auch mal ihr Land kennenlernt, was einfach auch für eine internationale Beziehung sehr wichtig ist, um einfach die andere Person, der ihr Leben nachvollziehen zu können. Und haben da verschiedene Visa-Anträge gestellt innerhalb von 7 Jahren. Und haben sich da sehr viele Gedanken gemacht, was für Visa vielleicht die größte Chance haben, weil sie schon wussten, dass das sehr schwierig werden wird. Haben deswegen ein Visum für einen Praktikumsplatz gestellt. Das hat dann auch tatsächlich, wurde ihnen eigentlich gesagt, dass es auf einem guten Weg ist und erst am Ende gesagt, naja, aber für ein Praktikum musst du das machen in einem Bereich, wo du auch studiert hast. Das haben sie aber halt ihm nicht am Anfang gesagt, sondern am Ende und deswegen hat es dann nicht geklappt. Das war sehr ärgerlich. Dann hat er tatsächlich einen Visa-Antrag für ein freiwilliges soziales Jahr gestellt und hatte da eigentlich die Zusage schon so halb offiziell, um dann nochmal gefragt zu werden, in die Botschaft neu eingeladen zu werden, ihm Sachen vorgehalten wurden, die eigentlich nicht der Wahrheit entsprechen und ihm nochmal das Visum abgelehnt haben. Also das ist schon sehr extrem, was die an Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen ist es sehr toll, dass die auch so offen waren und da jetzt drüber zu reden, wobei es denen auch wichtig war, einfach das auch mal auszusprechen. Das merken wir dann schon, dass manche Leute einfach auch sagen, dass sie, ja, sie wollen das halt auch mal aussprechen, was ihnen da widerfahren ist in den Botschaften, wenn wir auf sie treffen, weil das manchmal auch diese Atmosphäre, die in der Botschaft gemacht wird, ist manchmal auch sehr von hohem Druck und sonstiges. Du musst dein Handy alles abgeben. Und wie du da behandelt wirst, sagen viele schon, dass das schwierig ist. Genau. Und an dieser Geschichte spielt es so entlang. Sie haben dann noch mehrere Visa-Anträge gestellt leben tatsächlich heute beide in Deutschland. Aber sie hatten halt nie die Chance, bevor sie eine Familie gründen, die Länder der jeweils das Land des anderen zu sehen und zu sagen, so zu entscheiden, wo wir eigentlich unser Leben verbringen wollen. Und dann haben wir noch andere auch begleitet mit Filmkollektiven in Kamerun und mit Filmstudenten in der Dominikanischen Republik zusammengearbeitet, die dort vor Ort dann noch Menschen interviewt haben, die ein Visa gestellt haben, um nach Deutschland zu kommen, um ihren Bruder zu besuchen oder für ein freiwilliges soziales Jahr. Und ansonsten haben wir tatsächlich noch Menschen hier in Deutschland aus der Wissenschaft. Wir haben einen Juristen interviewt. Wir haben versucht, Leute aus der Politik zu erreichen. Da haben wir zumindest schriftliche Statements bekommen.
Ich finde das spannend, dass es sich an einer persönlichen Geschichte abhandelt, weil ja so solche systematischen Bedingungen, die Menschen das Leben erschweren, ja immer auch Menschen treffen und irgendwie Familiengeschichten treffen. Deswegen auch irgendwie sehr relatable auf einer Ebene, wo Menschen sich das wahrscheinlich auch besser vorstellen können. Was heißt das überhaupt?
Und es gibt zwar schon auch einige Vereine immer wieder, die darauf aufmerksam machen, gerade zum Thema Familienzusammenführung gibt es schon viele in Deutschland. Zu dem großen ganzen Visa-Thema nicht ganz so viele. Also viel geht tatsächlich um Familienzusammenführung oder halt über die Flüchtlingssituation, die man aber ja natürlich das ganze Visasystem auch dazu führt, weil andere Wege halt nicht aufgezeigt werden. Von daher so, es ist auch immer gar nicht so einfach, was sagt man jetzt den Leuten, wie können sie sich engagieren, wie können sie sich ändern. Das ist ja auch für Menschen vor Ort schwierig, weil es ist einfach eine deutsche Gesetzgebung und europäische Gesetzgebung, die man ändern muss. Also müsste man sich eigentlich hier dafür einsetzen. Natürlich kann die Politik der einzelnen Länder zum Teil was machen, weil Visa-Thematiken sind tatsächlich auch einfach ein machtpolitisches Instrument. Deswegen, es heißt nicht umsonst auch die Macht des Visums unseres Films. Es geht nicht nur um die Macht, die es über Einzelschicksale hat, sondern insgesamt in der Kampagne thematisieren wir schon immer wieder, dass das auch ein machtpolitisches Element ist und damit Verhandlungen gemacht werden. Ich viel Politik auch mitgemacht oder die Visazahlen wurden immer veröffentlicht. Auch die Ablehnungsquoten von Deutschland für jedes Land konnte man bis 2019 einsehen. Was sind die Ablehnungsquoten? Da hat man ja immer sehen können, okay, im Schnitt werden 6-9% der Visaanträge, die in deutschen Botschaften gestellt werden, abgelehnt. In manchen Ländern, gerade des globalen Nordens, sind das dann kaum Anträge, die abgelehnt werden. Aber in Ländern wie Pakistan und Kamerun sind es 30-40%. Also über jede dritte Person zum Teil kriegt ein Visum nicht. Da sieht man einfach, das hat schon viel Einfluss und man kann da sehr viel machen. Und diese Zahlen werden deswegen auch nicht mehr veröffentlicht, weil sie sagen, naja, das sehen ja dann die Länder, können die dann auch einsehen. Und dann ist das tatsächlich politisch ein schweres Thema, wenn die sehen, so viele Visa werden für uns abgelehnt. Und man möchte da deswegen nicht zu in politisch heikle Situationen geraten, indem man die Zahlen weiter veröffentlicht. Das ist die Argumentation. Und daran sieht man einfach, dass das ein sehr großes machtpolitisches Instrument ist. Das wird in dem Film jetzt tatsächlich nicht ganz so arg thematisiert, weil wir da jetzt viel auf diese Einzelschicksale eingehen, weil einfach hinter diesen Zahlen ja eigentlich persönliche Menschen stehen, die sich versuchen, ihre Zukunft aufzubauen. Und wenn es nur ist, ihren Bruder in Deutschland zu besuchen, weil er ein Kind bekommen hat oder sie hier ein Jobangebot haben und alles zu Hause schon kündigen und am Schluss das Visum nicht bekommen.
Zum Schluss könnten wir vielleicht noch die Forderungen, die ihr habt als Verein, nochmal aufzählen, damit man so konkret nochmal weiß, was es zu bekämpfen gilt.
Ja, also ganz konkret fordern wir schon, dass es ein faireres und transparentes Visa-Verfahren einfach gibt. Genau dafür würde natürlich die Digitalisierung zum Teil auch schon helfen, dass man einfach auch besser sieht, was man eigentlich alles einreichen muss. Dass auch von den sprachlichen Barrieren für in den jeweiligen Ländern besser aufgearbeitet wird. Aber im Endeffekt ist unsere eine große Forderung schon, dieses Kriterium der Rückkehrbereitschaft abzuschaffen, weil das einfach ein subjektives Kriterium ist, was sehr stark von der jeweiligen Person abhängt. Und da dieser sogenannte Ermessensspielraum, also der Spielraum, in dem die Person sich bewegen kann in ihrer Entscheidung, ob das Visum jetzt zugestimmt wird oder nicht, der ist so groß, dass wir sagen, das ist halt einfach für so ein Verfahren, was angeblich objektiv ist, weil weltweit angeblich die gleichen Kriterien gelten. Wenn man jetzt nicht verschiedene politische Vereinbarungen hat für Visaerleichterungen, das kann nicht sein, weil dann würde es nicht den Unterschied geben, dass in irgendeinem Land 2% der Visa abgelehnt werden und in einem anderen Land 40%. Das heißt, eigentlich fordern wir ganz klar, dass dieses Kriterium der Rückkehrbereitschaft abgeschafft wird und dass dadurch insgesamt einfach fairer und diskriminierungsfreier wird. Also im Endeffekt sieht man ganz klar, dass die Länder des globalen Südens im Vergleich zu den Ländern des globalen Nordens, also da dieser Unterschied zwischen den Visa-Ablehnungen so groß ist und dementsprechend kann man schon von einem diskriminierenden System sprechen, wenn nicht gar vielleicht sogar rassistischen System, und einfach dann Objektivität reinzubringen und diesen Ermessensspielraum kleiner zu machen. Unsere große Vision war natürlich schon immer, am liebsten wäre, schön wäre natürlich eine Welt ohne Grenzen. Wir wissen aber, dass das eine Utopie ist, die nicht so einfach umzusetzen ist. Aber vielleicht können wir sie zumindest ein Stück weit fairer machen für alle Menschen auf der Welt.
So, das ist Radio Lora, 97,5 MHz am Freitagabend. Und das war gerade ein Interview mit Miriam von der Kampagne Vis-à-vis, die sich rund um Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit rund um das Visa-Verfahren einsetzt. Und zum Schluss wurde gesagt, dass eine Welt ohne Grenzen eine Utopie kann man so sagen. Wir kämpfen auf jeden Fall weiter, dass das vielleicht irgendwann mal doch noch Wirklichkeit wird. Und wir kommen jetzt schon zum Ende unserer Sendung, unserer Infosendung und haben jetzt für euch noch einige Agendapunkte bereit.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Aurora.
Und als erster Punkt wäre bereits morgen Samstag die Demo für ein für Palästina und Libanon, organisiert vom Palästina-Komitee Zürich. Besammlung ist 15 Uhr am Nionamenos-Platz. Und dann auch als nächster Punkt findet am 31. Oktober, das ist dann der Donnerstag, eine offene Sitzung statt, die ist in eigener Sache, nämlich suchen die Redaktion oder die Sendungsmachenden von Kulturbruch, das feministische Kulturformat von Radio Aurora, nach neuen Mitgliedern, ihnen die neuen die gerne dort mitmachen würden. Da findet am Donnerstag eine offene Sitzung statt, und wenn euch interessiert, um was es bei Kulturbruch geht, dann könnt ihr am Montag in die nächste Kulturbruch-Sendung reinhören. Die ist von 20 bis 22 Uhr. Da ist das Performance-Kollektiv Der große Tyrann mit am Start. Und dann als letzter Punkt, ich habe es auch schon gesagt in während der Sendung, ist am Freitag, 1. November, der Welt-Kobane-Tag. Und da findet eine Kundgebung statt um 19 Uhr, Nionamenos-Platz in Zürich. Es wird gefeiert, 10 Jahre internationale Solidarität. Berchödan Shiane, Widerstand heißt Leben. 10 Jahre Widerstand, als Kobane befreit wurde vom Islamischen Staat, dem IS. Und das war es jetzt dann auch schon mit unserer Sendung. Vielen Dank, habt ihr zugehört. Hat mega Spaß gemacht mit euch. Hanni und unser Zuhörer musste bereits gehen, und dann verabschieden wir uns mit einem letzten Lied, und zwar ist das Schengal von Awase Chia. Viel Spaß und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Infolora am Freitag, 97,5 MHz.
يا بسر مداهاتي ويليلي 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 ويليلي
Thank you. Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Lora braucht. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete.